Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Wertewesten. Wir sprechen heute am 15. April 2024 um 23.05 Uhr deutscher Zeit. Wird die Sendung aufgenommen und wir sprechen natürlich über das Thema, das große Thema der vergangenen zweieinhalb Tage. Das ist der iranische Angriff auf Israel. Wir werden uns hier erst einmal durchsprechen, was dort eigentlich passiert ist, eine relativ kurze Zusammenfassung, und dann wollen wir uns natürlich auch die Zusammenhänge anschauen, das, was wir beide beitragen können. Was ist also passiert? Die Iraner haben deutlich über 300 fliegende Objekte, nenne ich sie jetzt mal pauschal, in Richtung Israel geschickt. Das waren Selbstmorddrohnen, Kamikaze-Drohnen, die vor allem wohl vom Typ Shahid 136 waren, also der Typ, der auch in der Ukraine durch die Russen eingesetzt wird. Dazu kamen etwa 30 Marschflugkörper und über 100 ballistische Raketen, was also wirklich eine größere Zahl ist. Der Angriff ist tagelang vorgewarnt worden, wenn man so will. Tagelang wurde die Vorbereitung auch beobachtet. Dabei gab es wohl Satellitenaufnahmen, geheimdienstliche Informationen. Schon vorher wurde bekannt, dass die Amerikaner dieses und jenes erkannt hätten und die Iraner würden ihr Material bewegen. Das sehr viel von dem, was sie haben, ist ja mobil, ist auf, gerade die Raketen werden von Fahrzeugen gestartet und die sind so auffällig, dass man sie nicht ohne weiteres tarnen kann. Also das kann man aus der Luft beobachten oder aus dem All beobachten, wenn die verschickt werden. Das heißt, es war vorgewarnt. Dazu kommen Gerüchte. Ich habe allerdings gesehen, die Amerikaner bestreiten es, aber angeblich hätten die Iraner sogar ein wenig vorgewarnt im Sinne von, hey, wir wollen nicht euch Amerikaner angreifen, das gilt nur Israel, also haltet euch raus, um eben eine harsche Reaktion der Amerikaner zu vermeiden. Diese Vorbereitungszeit, ob sie nun rein geheimdienstlich war oder durch ein Übergeben der Informationen, hat auf jeden Fall eine Koalition ermöglicht und beteiligt haben sich dann natürlich neben Israel die USA, Großbritannien und Frankreich, aber auch Jordanien. Jordanien hat ebenfalls Marschflugkörper und Drohnen abgeschossen, die sein Territorium überquert haben. Und es gibt Gerüchte, dass sich auch saudische Jets beteiligt haben und die saudische Flugabwehr. Das ist nicht komplett klar, ob das stimmt. Zumindest habe ich noch keine felsenfeste Bestätigung. Aber auf jeden Fall haben verschiedene Staaten, darunter auch mindestens ein arabischer Staat, Israel effektiv geschützt. Natürlich sagen die Jordanier, sie haben es getan, um ihre eigene Bevölkerung zu schützen. Denn wenn da Explosivwaffen über sie hinwegfliegen, ist das ja auch nicht ungefährlich. Also da ist durchaus auch ein bisschen was Wahres
mit dran. Runterkommen auch nicht. Ne?
Genau. Und dieser Angriff erfolgte dann eben in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und was auffällig war, ist, der war in 16 Minuten vorbei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, hier müssen wir gleich mal vorne wegnehmen, das war kein Schuss vom Bug. Das war ein konzentrierter, koordinierter Angriff, der klar beabsichtigt hat, die israelische Flugabwehr zu überwältigen. Er war dabei sicherlich in seiner Größenordnung, das ist zumindest meine Einschätzung, dass er sehr wohl in einer Größenordnung angeordnet war, die nicht zwingend zu einem vollen Krieg führen muss. Also die Iraner hätten mehr schicken können, das ist ziemlich klar. Sie haben sich aber bewusst zurückgehalten, um Schaden anzurichten. Also meine Bewertung ist klar, sie wollten sehr wohl etwas am Boden treffen. Das war kein Schuss vom Bug, aber sie wollten zumindest die Option offen lassen, dass das Ganze nicht zu einem vollen Krieg eskaliert, bei dem Israel wegen 1000 Toten zwingend zurückschlagen muss und zwar mit voller Härte, zu der es in der Lage ist. Daher eben dieser Angriff. Aber klar, erneut eben, das war keine Warnung, denn eine Warnung hätte keinen koordinierten Angriff mit drei verschiedenen Systemen erfordert, denn das ist ja sehr kompliziert. Man muss genau berechnen, wie lange die Drohnen unterwegs sind. Die waren teilweise 5 Stunden in der Luft. Das zu koordinieren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch Marschflugkörpern, mit ballistischen Raketen über 100, die natürlich nicht von einem Ort starten, sondern von verschiedenen, also wieder unterschiedliche Flugbahnen haben. All das muss wirklich wie ein Orchester koordiniert werden, damit das möglichst zeitgleich im Ziel einschlägt. Und so etwas macht man nicht als Schuss vom Bug. Dann würde man theoretisch eine Drohne alle 3 Minuten schicken, wo es kein Problem ist, die abzufangen. Aber man sozusagen sagt, hey, wir trauen uns, euch anzugreifen, also benehmt euch lieber. Und dieser Angriff ist vorbei und gerade wird darüber gesprochen, dass Israel wohl einen Gegenschlag vorbereitet. Aber wir wollen uns hier jetzt in diesem Podcast, wollen wir uns mal die Details anschauen und weitere Hintergründe gemeinsam besprechen. Doch nun zum Sponsor des heutigen Podcasts. CyberGhost VPN ist einer der weltweit führenden Anbieter von VPN mit mehr als 38 Millionen Nutzern. Über 21.000 Nutzer haben CyberGhost auf Trustpilot exzellent bewertet. Das VPN versteckt die IP-Adresse, verschlüsselt die Daten und leitet allen Verkehr im Internet durch einen sicheren VPN-Tunnel. Dabei erlaubt das VPN den Zugriff auf über 35 beliebte Streaming-Anbieter wie Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney Plus und den BBC iPlayer, womit man weltweit einen Zugriff ohne Geoblocking hat. Die für Windows, Mac, iOS, Android, Smart TVs, Spielekonsolen und Linux zur Verfügung stehende Software ist nicht nur nutzerfreundlich und ohne technische Kenntnisse zu bedienen, über 11.000 Server in 100 Ländern können beruflich wie auch privat genutzt werden, während das eigene Online-Verhalten verborgen bleibt. Mit einem Abo können bis zu 7 verschiedene Endgeräte gleichzeitig angemeldet werden, die Zugangsdaten dürfen ausdrücklich mit der eigenen Familie geteilt werden. Bei einem Klick auf den Link in der Beschreibung erhalten Sie 83% Rabatt, was nur 2,03 € pro Monat bedeutet. Anschließend erhalten Sie noch einmal 4 Monate gratis dazu. CyberGhost bietet eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie an, während das Support-Team rund um die Uhr auch auf Deutsch zur Verfügung steht.
Ja, willkommen zurück. Wir haben natürlich über das Ereignis auf unseren Kanälen schon ausführlich berichtet. Der Thorsten hatte einen sehr schönen Livestream mitten in der Nacht, der sehr frequentiert war. Ich glaube, also das war einer der größten Livestreams, die wir erleben konnten. Und was uns besonders irgendwie, was uns besonders überrascht hat, war, dass eben solches Interesse am Thema Israel besteht, was nicht ganz üblich ist, würde ich sagen. Da haben wir schon ganz andere Erfahrungen mitgemacht, auch jetzt ab seit dem 7. Oktober. Und deswegen denke ich, werden wir uns dem Thema vielleicht auch wieder etwas mehr widmen als in der Vergangenheit. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich möchte noch auf eine Sache eingehen, weil Thorsten in seinem Stream eben einen Transparenz-Disclaimer gebracht hat, was sein Standing zu Israel ist. Er versucht natürlich, objektiv und neutral zu berichten. Allerdings sind wir eben beide ja klar auf Seiten Israels positioniert, vor allem was den Konflikt mit dem Mullah-Regime angeht. Und uns wird das manchmal vorgeworfen und mir wurde vorgeworfen, dass ich Krav Maga-Shirt anhab, aber Krav Maga ist eine Nahkampftechnik, die eben ja in Israel kultiviert wurde und ich habe das ein paar Jahre gemacht und eigentlich sehe ich da eine ziemliche Parallele auch, sagen wir mal, zur israelischen, nicht Militärdoktrin, aber zur Philosophie, mit der Israel an Konflikte herangeht, weil eben Krav Maga nicht nur eine Nahkampftechnik ist, wo es darum geht, draufzuhauen, also stumpf draufzuhauen. Es ist kein Sport, ja, da muss man schon unterscheiden. Es ist kein Sport, es ist wirklich eine Nahkampftechnik. Und aber ganz wichtig bei Krav Maga ist Deeskalationstraining. Man versucht wirklich immer zu deeskalieren, bevor man irgendwie physisch wird. Und Flucht. Ja, also man sollte auch, aber ich denke, das ist bei Selbstverteidigung immer der Fall, dass die Flucht manchmal eben Priorität haben sollte. Und es ist die Frage, die sich viele stellen, wie wird Israel reagieren auf den Angriff? Es war ein sehr massiver Angriff. Er war nicht in der Lage, die israelische Luftverteidigung zu überwinden. Und gut, die Einschätzung allgemein ist schon, dass er so kalibriert war, dass der Schaden auf israelischer Seite, wenn dann nicht so groß sein müsste, dass Israel gezwungen wäre, schwer zu reagieren. Im Prinzip, denke ich, sehe ich drei Alternativen. Entweder Israel verlegt sich auf, sag mal, strategische Geduld. Das wäre vielleicht auch den Mullahs eigentlich anzuraten gewesen, diesen Luftschlag gegen seine Generäle. Vor allem vor dem Hintergrund, dass sie sich so ein bisschen aufgebauscht haben, dass da Israel irgendwann, also es war keine Botschaft, ne, es war ein Konsulargelände, das ist nochmal ein anderer rechtlicher Status. dass sie sich deswegen dermaßen aufgeregt haben, das war schon ein bisschen künstlich, weil dieses Regime auch schon, glaube ich, mindestens zweimal israelische Botschaften angegriffen hat, in Argentinien, glaube ich. Ne?
War das eine Botschaft?
War das einmal?
Ich dachte, das war ein
jüdisches Kulturzentrum. Ja, also es gab mehrere Anschläge. Es gab mehrere, also sagen wir mal so, auf israelische Botschaften gibt es ja ständig irgendwelche Anschläge oder sagen wir mal ständig, wenn man in die Geschichte guckt, glaube ich nicht, dass es auf irgendwelche Botschaften mehr Anschläge gab, dass irgendwelche Botschaftsgelände und Botschaftsmitarbeiter mehr, also häufiger angegriffen wurden als israelische. Und in mindestens zwei oder drei Fällen waren iranische Proxygruppen involviert, die sicherlich ihre Noten aus Teheran bekommen haben. Und da ging es wirklich um echte Botschaften. Also da war auch niemand in diesen Botschaften, der irgendwie einen militärischen Rang hatte. Ja. Also die Ziele waren da wirklich rein zivil. Was ist in dem...
Ja. Das in Argentinien war ein jüdisches Kulturzentrum. Das hatte ich richtig in Erinnerung. Ich habe schnell nachgeschlagen. Das war also keine Botschaft. Das von 1994. Aber wie gesagt, dass es Angriffe auf israelische Botschaften gibt.
Genau. Ein Anschlag war das Kulturzentrum und das andere, also das war 94 und 92, zwei Jahre vorher, war es die Botschaft in Buenos Aires.
Ich sehe es, ja. Korrekt. Hm? 29 Tote damals. Also so oder so.
Also das ist halt wieder, das ist wieder Messen mit zweierlei Maß. Und Iran hätte da eigentlich, hätte eigentlich nicht, sagen wir mal, diesen Tabubruch begehen müssen, von eigenem Territorium Israel direkt anzugreifen. Das war halt der große, sagen wir mal, also das lässt sich halt nicht umkehren, ja, diese rote Linie, die der Iran hier überschritten hat. Also Israel hat wirklich vorher, und gut, wir wissen nicht, also es gibt, ist ja nicht offiziell, ob Israel wirklich diesen Luftschlag gegen das Konsulargebäude begangen hat, aber wir gehen, denke ich, beide davon aus, ne, oder die meisten gehen davon aus, dass es Israel war. Aber was man halt klar damit sagen muss, es hat damit keine neue rote Linie überschritten, denn der Iran hat bereits israelische Botschaften angegriffen in der Vergangenheit.
92 wird der islamische Dschihad verantwortlich gemacht. Der ist inzwischen wohl auch, der müsste mit den Iranern verbunden sein. Sind es nicht Schiiten, der islamische Dschihad in Palästina? Also da waren es zumindest nicht direkt die Iraner, aber wie gesagt, das ist keineswegs so, dass die Iraner ein Kind von Traurigkeit wären. Die Anschläge werden regelmäßig durchgeführt und gerade die von der Seiten der Hezbollah ist natürlich klar, dass dort viel kommt. So oder so ist auch die israelische Bombardierung eines Konsulatsgebäudes natürlich eine gewisse Überschreitung. Das ist direkt angeschlossen an die iranische Botschaft und ich glaube, auf der anderen Seite war irgendeine andere Botschaft. Von irgendeinem westlichen Land. Das also direkt vor der Haustür.
Ein Schutzbereich in so einem Korridor.
Ja, also es war schon eine klare Provokation Israels. Da brauchen wir jetzt auch nichts klein zu reden. Die Leute hätte man auch verfolgen können und aus der Luft während der Fahrt in irgendwo anders töten können. Das war ein klares Zeichen, was Israel in Richtung Iran geschickt hat. Das Ganze hat natürlich eine Vorgeschichte, dass der Iran die Proxys hat, die er unterstützt und die er anleitet und die er ermutigt oder sogar denen er den Befehl gibt, Israel anzugreifen seit dem 7. Oktober. Das ist natürlich die direkte Vorgeschichte und da sah sich Israel offensichtlich genötigt oder hielt es für richtig, dass man den Iranern ein Zeichen schickt, wir haben keine Angst vor euch, eure Leute, denn der getötet wurde, ist ja auch dafür, genau dafür verantwortlich. Das war der Al-Quds-Chef für Libanon und Syrien, das heißt, der genau für die Hezbollah zuständig ist, der genau für die Zusammenarbeit mit den Syrern verantwortlich ist. Das war schon der Richtige, den sie dort getroffen haben. Und nach Kriegsvölkerrecht wäre es wahrscheinlich auch ein legitimes Ziel, schon allein deshalb, weil er in die Kampfhandlungen eben als Berater und als Anführer direkt involviert ist. Aber man hat sich bewusst entschieden, das Konsulat anzugreifen, um den Iranern Grenzen aufzuzeigen. Und das hat offensichtlich nicht gewirkt, denn die Iraner sahen sich derart brüskiert oder derart provoziert, wie auch immer wir es sehen wollen, dass sie es für nötig hielten, zurückzuschlagen, mhm. und zwar nicht über Proxys, sondern, und das war natürlich das Besondere, erstmals von eigenem Territorium aus.
Mhm. Ja, also gut, letztendlich ihn in so einem mehr oder weniger geschützten Gebäude zu liquidieren, hat natürlich einen psychologischen Effekt, mit dem man kommuniziert, so ein bisschen KGB-mäßig, ne? Wir kriegen euch, also ihr dürft, ja. ihr könnt euch nirgendwo sicher fühlen.
Ja. Ja. Genau. Ja.
Also ja, letztendlich war es aber vom Iran, also meiner Meinung nach, ein großer Fehler auf diese Provokation, ja, wenn wir es jetzt als Provokation sehen, eben genau mit diesen Mitteln zu reagieren. Also die hätten da einiges relativieren können, weil ja, jetzt haben sie diese rote Linie überschritten, wenn Israel irgendwelche Schläge direkt auf iranischem Territorium durchführt, was sie bisher noch nicht getan haben, ja, dann bewegen sie sich jetzt innerhalb dieser neu verschobenen Grenze. Das war's. Ne? Und dadurch ist auch ja, das Nuklearprogramm, also das Atomwaffenprogramm, ist stärker exponiert. Ja, also letztendlich, ich denke, strategisch war das nicht so klug. Also strategisch sind die Mullahs da auf diese Provokation, also wenn wir denen da mal eine Provokation unterstellen, reingefallen. Ja.
Was ich faszinierend finde, ist aber, wie gut, wie erfolgreich ihr Angriff war. Wenn wir hören, dass zum Beispiel die G7 Israel auffordert, das eine Reaktion auszubleiben zu lassen, dass Joe Biden sagt, ihr habt ja gewonnen, also lasst es sein. Wir müssen uns das mal im Detail anschauen. Der Sieg gewonnen. Ihr habt ja gewonnen, ist also ein Sieg. Der Sieg bedeutet, dass man 98% der abgeschossenen Flugkörper abgeschossen hat, aber eben nur 98%, dass es eine Schwerverletzte gibt und 25 Leichtverletzte, dass Schaden am Boden erzeugt wurde und ein Militärflugzeug, eine C-130, ein Transportflugzeug, beschädigt wurden. Und vor allem, und das ist das Wirkliche, wo ich glaube, dass es sehr, sehr viele übersehen, effektiv würde der Iran damit einen Standard setzen. Wenn 320, die letzte Zahl, die ich habe, sind 360, die Israelis wissen ja auch nicht sofort die einzelne Zahl. Ich habe zum Beispiel ein Video gesehen, da war eine Drohne, ein Marschflugkörper hing in einer Stromleitung im Irak und der Motor lief noch. Der ist da reingeflogen und wurde eingefangen im Prinzip. Und so etwas wurde natürlich nicht verbucht. Aber die letzte Zahl, glaube ich, sollen 360 Flugkörper sein. Wenn 360 Flugkörper in einer koordinierten Welle abzuschießen auf Israel keinen militärischen Gegenschlag erfordert, dann hat man ab sofort eine neue rote Linie. Dann kann also der Iran, wenn ihm danach ist, mal 50 ballistische Raketen abschießen, ohne dass eine militärische Reaktion erwartet wird. Weil 360 war ja nicht zu viel, 120 davon ballistisch. Dann nur 50 abzuschießen ist ja nichts. Ab und an mal 20 Drohnen zu schicken, um die Israelis ein bisschen zu ärgern und auf Trab zu halten, soll dann also bedeuten, dass der Iran trotz dieser Aktion die keine militärische Gegenreaktion zu erfordern hat. Und wenn man es unter diesem Gesichtspunkt sieht, dann muss Israel tatsächlich zurückschlagen. Denn dass das als neuer Standard etabliert wird, denn wenn der nächste Angriff kommt in 2 Wochen, und dann sind es halt nur 20 Drohnen und Israel fängt die wieder alle ab. Dann wird ja möglicherweise, dann werden ja wohl kaum die Leute sagen, ja, jetzt war es zwar nur weniger als 10% als davor, aber jetzt schlagt man militärisch gegen den Iran zurück, um denen die Schranken aufzuzeigen. Also wenn man es in dem Kontext sieht, wird Israel kaum eine Wahl bleiben, es zurückzuschlagen. Die einzige Frage, die sich mir noch stellt, ist wie. Denn ich weiß nicht, ob du mein Video gesehen hast dazu. Das ist erst vor einer Stunde oder so oder vor zwei
online gegangen. Ich hab's schon gesehen.
Also letztendlich haben sie wenige Optionen, wenn sie sich zum Zurückschlagen entscheiden. Und unter dem Gesichtspunkt müssen sie es eigentlich. Wenn sie zurückschlagen, bleibt ihnen ein Angriff auf ein Ziel in Syrien, irgendeine wichtige Revolutionsgarden-Einrichtung. Das ist sozusagen das am wenigsten Eskalierende. Oder sie schlagen im Iran zu. Und dann ist natürlich die Frage, wenn sie dort schon angreifen, warum dann nicht auch gleich das Atomprogramm? Denn dann ist ja diese Grenze auch schon überschritten. Oder aber es wird die letzte Option, die ich bislang für am wahrscheinlichsten hielt. Aber inzwischen bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, wäre der Cyberangriff. Denn die Möglichkeiten, die bestehen, ist natürlich, das wird davon abhängen, wo die Israelis überall Zugriff erhalten haben. Aber einer Turbine eines Wasserkraftwerks, die Sensoren zu manipulieren, dass die glaubt, sie fährt nur mit 10% der Geschwindigkeit und erhöht daher immer weiter die Geschwindigkeit, bis es die Fliehkraft die Turbine zerreißt, sollte vermutlich kein Ding der Unmöglichkeit sein. Und dann hat man ein Wasserkraftwerk zerstört, ohne dass eine einzige Waffe dorthin geschickt wurde. Und das zerstörte Kraftwerk...
Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Also das, da sind, denke ich, relativ viele Sensoren, durch die man... Also ich meine, Stuxnet hat deswegen so gut funktioniert, weil es eben... weil niemand drauf gekommen ist lange Zeit, ja, weil es wirklich verdeckt und so Boiling Frog-mäßig durchgeführt wurde. Und also ich denke mal, bei kritischer Infrastruktur gibt es da sehr, sehr viel Sensorik überall, die man dann auch letztendlich hacken müsste. Ja. Und manchmal ist die auch unhackbar, die ist vielleicht analog oder sowas, ja.
Ja.
Also, und vor allem so im Iran, ne?
Wie gesagt, ich bin da kein Experte. Also vielleicht ist das Szenario, was ich gerade vorgestellt habe, für den Fachmann hirnrissig oder zu weit hergeholt. Aber grundsätzlich gibt es Möglichkeiten auch mit, das hat ja Stuxnet bewiesen, dass man alleine mit Software, mit einem Einhacken Hardware zerstören kann. Und eben nicht nur irgendwie...
Die Vorbereitungszeit, der Vorlauf, der ist sehr, sehr lange. Also die mussten ja erstmal diesen Wurm... Sich ausbreiten lassen und die Entwicklung hat auch sehr lange gedauert. Also das war, ist ja unglaublich, sagen wir mal, spezifisch entwickelt, ja, auf diese Zentrifugen und dann so, dass es eben, dass wirklich die richtigen Zentrifugen lokalisiert werden und das Ganze muss dann in einem unglaublich kompakten Code, der sich sehr gut verstecken lässt, gedrückt werden. Also
das war schon eine große Leistung. Aber da hat Israel darauf geachtet, dass es nicht direkt als Verantwortlicher dafür identifiziert wird. Wenn die Israelis, dass die Israelis seither sich nicht mehr versuchen einzuhacken, erklärt sich von selber, dass sie es sehr wohl weiter tun. Das heißt, dass sie Verwundbarkeiten auf iranischer Seite ihnen bekannt sind, die kritische Infrastruktur angegriffen werden könnte, man es aber aktuell nicht tut. Das ist zumindest, halte ich zumindest für ziemlich wahrscheinlich. Und wenn es dann darum geht, dass man dem Iran ein Zeichen schicken will, denn ein solcher Angriff wäre ja nicht nur eine Sabotage, sondern die sollte der Abschreckung dienen. Dann will man, dass die Iraner, zumindest die Iraner, die die Entscheidungen treffen, dass die sehr wohl wissen, wer es getan hat. Und dann wiederum braucht man nicht dafür zu sorgen, dass das Ganze irgendwie sich langsam ausbreitet. So, dann kann man mit dem Holzhammer vorgehen. Also das wäre, wie gesagt, das ist...
Vielleicht könnte wieder die Firma Siemens helfen, die ihren Hauptsitz in einem Land hat, das irgendwie den Schutz Israels sich zur Staatsräson erkoren hat.
Ich glaube, das ist ein bisschen optimistisch, dass Siemens dabei helfen würde. Aber wie gesagt...
Ich weiß nicht, ob die Lieferung von Anreicherungszentrifugen irgendwie irgendwas mit dieser Staatsräson zu tun hat, also an Iran. Die gab es ja schon früher, diese Staatsräson. Das waren Siemens-Zentrifugen, ja. Also der Wurm, der war auf... das war irgendeine Firmware, die auf dem Windows-Rechner lief, der diese Siemens-Zentrifugen gesteuert hat. Ja.
Tja.
Ja. Also aber ich glaube, wahrscheinlich gab es noch nicht mal ein Embargo damals. Keine Ahnung, ob das umgangen wurde oder nicht. Aber es hat funktioniert. Aber wie gesagt, auch weil du ja Kraftwerke angesprochen hast, ne? Ich denke, dass große Teile der Strominfrastruktur im Iran von deutschen Unternehmen stammen.
Ist zumindest eine gute Chance, ja. Die Kernkraftwerke, wir sind die Russen beteiligt, aber was die konventionellen Wasser oder ähnliches, da war ja Siemens, vielleicht ist es auch immer noch, aber da war es zumindest mal irgendwie in der Weltmarktführung dabei. Ob Weltmarktführer, habe ich keine Ahnung, aber es war zumindest einer der ganz großen Namen in der Vergangenheit. Und da ist es natürlich dann naheliegend.
Ja, gut, aber sagen wir mal so, Europa war eigentlich... Sagen wir mal, lehnte sich eigentlich immer zur Seite, eigentlich diese Wandel durch Handelpolitik mit dem Iran ist eigentlich hauptsächlich die Agenda Europa, der europäischer Regierung. Also nicht nur Deutschland, ne? Frankreich war da auch immer groß dabei.
Pecunia non olet. Am Ende will man halt auch. Die Wahl wieder gewinnen, indem man für Wirtschaftswachstum gesorgt hat. Und wenn Siemens natürlich einen Auftrag bekommt, für 500.000 Kraftwerksturbinen zu bauen, dann schafft es in Deutschland halt 5.000 Arbeitsplätze oder 3.000 und sorgt für Steuereinnahmen und für glückliche Aktionäre, die wiederum Wähler sind. dass da dann nicht unbedingt das geopolitische Raison dahinter steht, wissen wir schon mit jedem Investment in China. Dass dort dieses Investment nicht dazu führen wird, dass China sich in einen demokratischen, pluralistischen Staat verwandelt, sollte man seit langsam 20 Jahren wissen. Man kann irgendwie vor dem Massaker im Himmlischen Frieden noch sagen, okay, man hatte damals Hoffnung, aber ich glaube, langsam könnte man es wissen, dass der Plan vielleicht nicht aufgehen wird, aber man macht ja trotzdem weiter, weil halt das schnelle Geld wichtiger ist.
Weil wahrscheinlich die Chinesen mit ihrem Regime nicht so unzufrieden sind, wie die Iraner mit den Mullahs. Also ich denke, dass die ja nicht so fest im Sattel sitzen und deswegen da auch ein gehöriges Maß an Paranoia an den Tag legen müssen wahrscheinlich. Und das spielt dann natürlich auch in diesen außen- und sicherheitspolitischen Aspekten. Ich habe mir heute mal den Twitter-Feed vom Khamenei angeschaut, vom Ayatollah Khamenei. Mhm. Werde ich noch nicht wiedergeben, was da drauf ist. Kann jeder mal selber tun. aber es ist immer wieder die ein und die gleiche Sache. Das fällt schon auf. Es geht halt immer gegen Israel. Und es sind wirklich, also so, also ich dachte, das wäre vielleicht erst ein Satire-Account, aber es ist, glaube ich, der offizielle Account.
Ja. Die Iraner selbst dürfen es nicht benutzen, aber von seiner Seite wird es sein Büro benutzen. Dass er es selber tippt, ist wohl eher unwahrscheinlich.
Und genau. Das geht ja nach, ist ja nach außen gerichtet. Ja. Ne? Und man muss auch sagen, wahrscheinlich hat er auch viele Fans. Ja, auf der ganzen Welt. Und wahrscheinlich halt viele, viele nicht-iranische Fans. Also wahrscheinlich sind auch eher große Teile der iranischen Diaspora gegen das Mullah-Regime.
Davon ist wohl auszugehen, ja.
Ja, und dann habe ich da habe ich auch so ein interessantes Video gesehen. Da war eine Demo irgendwo in einem englischsprachigen Land, denke ich. Da wurde für den Waffenstillstand in Gaza demonstriert, ja, Friedensaktivisten. Und dann kam plötzlich eine Durchsage, dass der Iran Israel anbombardiert hat. Dann sind alle in Jubel ausgebrochen. Ne? Da sieht man, wie friedlich und wie friedliebend diese Menschen sind.
Ja, ich glaube, das habe ich bei dir gesehen, ja. Das war ja, in der Tat.
Ich habe das in ein Video eingebunden, den Clip.
Irre.
Naja, so ist das eben. Gut, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass, also sagen wir mal so, wir wissen jetzt natürlich, keiner von uns weiß, was Israel morgen oder übermorgen machen wird oder vielleicht noch heute Nacht. Du bist ja dauernd jetzt am Beobachten, ob du nicht einen Livestream starten musst, wenn es hier losgeht. Ne? Und Bier ist da, oder?
Bier ist da. Und übrigens, wo wir gerade Khamenei gesprochen haben, nur mal ein interessanter Fakt, der hat mich interessiert. Während du gesprochen hast, habe ich es recherchiert. Der englischsprachige Khamenei-Account hat 1,1 Millionen Follower und der Account von Reza Pahlavi hat 1,3 Millionen. Das heißt, der iranische Thronprätendent, der Sohn des letzten Schahs, der Kronprinz, wenn man so will, der, wenn heute die Monarchie wieder eingeführt wird, den wohl besten Anspruch hätte, hat 1,3 Millionen verglichen zu Khameneis 1,1 Million. Das sagt auch ein bisschen was dann aus, was zumindest die an Iran Interessierten international an wem die eher folgen. Aber ja, Bier steht notfalls bereit und wir schauen mal, was da jetzt passieren wird. Die Gerüchteküche geht schon wieder seit Stunden um. Zum Teil zumindest sind es noch Fake News. Es gab zum Beispiel ein Beobachter dort, ein Syrien-Beobachter, der mit Princeton zusammen hat, relativ großer Followerschaft, hat berichtet, dass die Iraner den Luftraum gesperrt hätten. Im Westen, Nordwesten und Südwesten. Und ich habe es eine Stunde, anderthalb später gefunden, habe auf Flightradar nachgeschaut und alles war voll mit Zivilflugzeugen, die in der Zeit den Luftraum natürlich längst verlassen hätten und die auch keinerlei, ich habe dann 20 sicher angeklickt, keiner hat Reaktionen gezeigt, dass er den Luftraum verlassen würde gerade. Also da gehen gerade Falschmeldungen um. Eines sollte klar sein, wenn die Israelis angreifen mögen, die Amerikaner gesagt haben, wir helfen euch nicht, aber Israel wird versuchen, dass es das nicht als Einzelaktion macht. Denn es wird Hilfe brauchen, nachrichtendienstlich, eventuell Luftbetankung. Es wird Überflugsrechte brauchen. Die können definitiv es sich nicht leisten, sich den Weg frei zu schießen durch durch Jordanien und durch Saudi-Arabien. Und mit verbrauchtem Treibstoff wollen sie auch nicht über Syrien sich mit der syrischen Luftwaffe und der syrischen Luftverteidigung abkämpfen müssen. Das heißt, es wird nicht in kompletten Kopf durch die Wand, werden die Israelis das nicht machen können. Das heißt, dass, wenn sich das israelische Kriegskabinett dazu entscheidet, den Iran anzugreifen, dass das in den nächsten 24 Stunden ist, scheint zumindest unwahrscheinlich zu sein. Man muss immer vorsichtig sein, wenn man so abschließende Aussagen macht, dann mir würde nahelegen, dass ich sage, ist eigentlich ausgeschlossen, aber man weiß nie, denn ich meine, die Überlegungen, wie man darauf reagiert, dürften ja seit Sonntagnacht laufen und das ist auch kein Plan, den man frisch erstellt. Da überlegt man sich nur, welchen der 25 Pläne, die man in den Schubladen hat, man anwenden will. Also hier wären Ziele, alles wird schon bekannt sein, Flugpläne, Betankungen ausgerechnet worden, das ist von israelischer Seite klar fertig. Die Frage ist halt nur, wie Israel reagiert und ob Benjamin Netanyahu das nutzt, um das iranische Atomprogramm anzugreifen und zumindest um Jahre zurückzuwerfen.
Ja, ich weiß nicht, was hast du eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht nicht sogar bei dir auf Twitter gelesen habe, da hat ja so eine AVEX-Maschine, ich weiß nicht, ob das eine britische war, hat Mayday-Signale gesendet, als der Raketenbeschuss losging. Weißt du, was daraus geworden ist?
Das war, glaube ich, also das war ein Tanker, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, es war ein Tanker und der hat den Code 7700 gesendet und der ist meines Wissens kein klassisches Mayday, sondern nur irgendwie Luftnotlage. Und was daraus geworden ist, habe ich keine Ahnung. Das kann auch ein medizinischer Notfall an Bord gewesen sein. Also das heißt nichts. Und der ist auch noch ein ganzes Stück danach noch geflogen. Also das ist auch nicht auf den nächstbesten Flughafen geflogen, dann irgendwo gelandet, was für einen Treffer von mit einer iranischen Rakete sprechen würde oder sowas. Also ich würde es sogar fast mal für wahrscheinlich halten, dass es gar nichts damit zu tun hatte.
Ja, gut, also ich meine, es ist klar, dass ich nenne sie jetzt mal Alliierte, ne? Also Israels Alliierte, ganz genau beobachtet haben, also mit Aufklärungsflugzeugen vor allem, mit Satelliten, wo denn von wo aus abgeschossen wurde. Also ich meine, ganz viele Abschusseinrichtungen waren natürlich mobil, aber trotzdem müssen die ja irgendwo herkommen und man kann es dann wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen nachverfolgen, vielleicht mit Wärmespuren und so weiter oder einfach durch Tracking. Also Backtracking quasi. Ne? Ich meine, heute hat man ja, denke ich, viel mehr Möglichkeiten, weil man, sagen wir mal, viel größere Datenmengen speichern und verarbeiten kann. Also ich denke, das ist mittlerweile ein ganz guter Faktor. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Gebiet permanent beobachtet, kann man viel höhere Auflösungen erfassen. Und das wird natürlich alles gespeichert. Und dann gibt es viel bessere Software, die das Ganze auswertet. Also dass man dann zum Beispiel sagen kann, okay, da ist irgendwo ein Abschuss erfolgt. Und wo kann jetzt irgendwie dieses Fahrzeug hergekommen sein? Und dann hat man, denke ich, heute viel bessere Möglichkeiten, das aus diesen Daten auszuwerten als noch vor 10 Jahren. Und es kann, denke ich, also ich weiß nicht, wie schätzt du da, sag mal, den Wert jetzt ein, den die Alliierten da gewonnen haben könnten über die Fähigkeiten, über die Locations und so weiter?
Also ich glaube, von beiden Seiten ist relativ überschaubar viel gewonnen worden. Denn dieses Argument gilt natürlich auch für den Iran. Da gibt es gerade Israel, sagen wir mal freundlich, Israel nicht so wohlgesonnene wollen natürlich einen Angriff, der, wenn man ehrlich ist, schon ziemlich in die Hose gegangen ist, zu was Tollem erklären, dass dort unter anderem die Israelis ja alle Positionen bekannt gegeben hätten und so weiter. Die israelischen Abwehrmaßnahmen sind mobil. Das heißt, die können jederzeit verlegt werden. Und dass sie einen solchen Angriff mit hoher Wahrscheinlichkeit abwehren können, zumindest mit hoher Erfolgsquote. Also 100% haben selbst in diesem Fall ja wurden nicht erreicht, aber schon 80% ist ziemlich gut. Damit war zu rechnen. Also die Iraner werden die Daten analysieren. Aber ich glaube, genauso wie umgekehrt geht es eher darum, dass man erschließen kann, okay, unsere Einschätzungen sind genau gewesen oder lagen ein bisschen daneben. Denn man hat von westlicher Seite, was die iranischen Raketen angeht, die Aussagen der Iraner, was sie an Reichweite haben, wie genau sie sind, und man hat eigene Berechnungen und eigene Schätzungen. Man kann anhand der Größe einer Rakete, den Durchmesser kann man errechnen, anhand der Größe, was weiß ich, der Autoreifen, die dort sind, und dann kann man eben sagen, okay, wenn wir eine Rakete bauen, dann kann die so und so weit fliegen, aber die Iraner sind uns technologisch 30 Jahre hinterher. Also vor 30 Jahren war eine Rakete mit einem internen Volumen von der und der Größe, die zweistufig ist, erste Stufe flüssig, zweite Stufe Feststoff, die sollte eigentlich so und so weit fliegen können. Und jetzt weiß man halt, okay, die Raketen, die abgeschossen wurden, die kamen von dort, denn man wird gesehen haben, von wo sie flogen. Und nicht alles ist direkt von der irakisch-iranischen Grenze abgefeuert worden, sondern auch von weiter drin. Man weiß also, wie die abgeschossen wurden. Man wird vielleicht ein paar Daten gesammelt haben, wahrscheinlich sogar mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, wie lange beispielsweise es gedauert hat, bis die Raketen abgefeuert wurden. Denn gerade wenn die erste Stufe flüssig betankt ist, der Flüssigtreibstoff ist normalerweise sehr korrosiv. Das heißt, man betankt die Rakete nicht und lässt sie betankt. Die wird vor dem Abfeuern betankt. Und da ist natürlich zum Beispiel schon mal ein himmelweiter Unterschied. Muss die beim Abschussort betankt werden oder können die Iraner die in ihren unterirdischen Kavernen betanken und dann fertig aufgetankt zum Abschussort fahren? Wie lange dauert es, bis die Rakete aufgerichtet ist aus dem TEL, also Transporter Erector Launcher, aus dem Startfahrzeug? Wie lange dauert es, bis die abgefeuert werden? Dann wissen die Israelis, okay, die haben unsere, wie heißt die, Nevatim oder so, irgendwie so ähnlich, diese Luftwaffenbasis, die wollten sie angreifen. Und die Israelis wissen, dass die nicht den Parkplatz treffen wollten, sondern die werden sich anschauen, okay, wir haben die Einschläge hier, hier, hier und hier. Wahrscheinliches Ziel dürfte der Kommandoturm gewesen sein, der Tower, die Hangars, in denen die F-35 stehen. Und vielleicht die Kaserne, in der die Piloten sind, damit man die idealerweise auch noch erwischt. Und dann kann man anschauen, okay, die Treffer waren 40 Meter daneben oder sie waren 600 Meter daneben. Und solche Dinge wird man sich anschauen können. Und wenn man dachte, die Raketen haben einen CEP von 30 Metern, also Circular Error Probability, das heißt, die Hälfte aller Treffer schlägt innerhalb von 30 Metern ein, dann kann man sehen, okay, die waren weit über 30 Meter. Entweder wollten die uns gar nicht treffen, was ziemlich unwahrscheinlich ist angesichts dessen, was ich vorher gesagt habe, oder aber der tatsächliche CEP ist bei 400 Metern. Solche Dinge wird man erfahren. Aber der Iran dürfte, was diesen Bereich angeht, zu dem extrem beobachteten, zu den am meisten beobachteten Orten gehören, neben Nordkorea, wenn man so will. Nur, dass der Iran noch mal größer ist. Wir erinnern uns an den Ghost of Kandahar, dass die Amerikaner eine Beobachtungsdrohne, eine Stealth-Drohne über dem Iran eingesetzt haben, auf, wenn man so will, feindlichem Gelände von Kandahar aus fliegend. Das ist ja ganz bekannt geworden, weil die Iraner tatsächlich wohl geschafft haben, die GPS-Daten zu fälschen, sodass die Drohne nach Abbruch des Kontaktes eine Notlandung durchgeführt hat an dem Ort, an dem sie glaubte, dass ihr Flughafen ist. Tatsächlich war es aber im Iran und so konnten die Iraner sie in sehr gutem Zustand erbeuten. Aber dort sehen wir, dass selbst Drohnen, die offiziell überhaupt nicht in Dienst gestellt waren, die also im Prototypen Status bekannt waren oder von der es ein paar Fotos gab, aber keine offiziellen Informationen, dass die über dem Iran zum Einsatz kommen. Und wenn wir uns anschauen, also was von alliierten Seiten gegen den Iran verwendet wird, zur Aufklärung im Iran benutzt wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass da weltbewegende Erkenntnisse gewonnen wurden. Also wie gesagt, so Details, wir dürfen auch operative Details nicht vergessen. Denn dass man ich habe darüber gesprochen, dass Flüssigtreibstoff korrosiv ist, das ist bekannt. Aber natürlich ist er nicht so korrosiv, dass dir die Seitenwände in 2 Stunden durchfrisst, vermute ich mal. Rein theoretisch wäre das sogar möglich, dass er das tut, denn in 2 Stunden ist der Treibstofftank längst leer und die Rakete längst eingeschlagen. Aber alleine das Wissen zu sammeln, die Iraner betanken unterirdisch, fahren raus und schießen ab, oder aber die Iraner betanken vor Ort. Völlig egal, ob das notwendig ist oder nicht. Das ist ja eine doktrinäre Sache, wie die ihre Leute ausbilden. Das ist zum Beispiel eine wichtige Erkenntnis, wie die das machen. Wenn die vor Ort betanken, weiß man, okay, ein Überraschungsangriff, bei dem wir keinerlei Vorwarnzeit haben, weil die aus der Kaverne rausfahren, 50 Meter davor anhalten, die Rakete aufrichten und abschießen. Der ist viel unwahrscheinlicher, denn die fahren weit von den Kavernen weg, die betanken gemütlich vor Ort. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie das bei dem Angriff machen, aber im Ernstfall in einem anderen Angriff nicht, ist gegeben, auch hier. Der Iran kann natürlich wieder einen beeinflussen wollen. Die Modi
einfach.
Genau. Aber solche Erkenntnisse gewinnt man damit. Und dass da was über das hinaus, also sagen wir mal, wenn wir, ich rede bei sowas gerne in Prozenten. Das darf man natürlich nicht wörtlich nehmen, dass ich erklären würde, das sei der exakte Prozentsatz, das ist zu veranschaulichen.
Das ist ausgerechnet. Ne?
Genau. Also ich würde sagen, 10% kann man. 10, maximal 20% wird man damit an Erkenntnissen gewinnen können, weil es schon ein himmelweiter Unterschied ist, sich ein paar Videoaufnahmen anzuschauen, eine Radaraufnahme aus 600 Kilometern Entfernung, eine Satellitenaufnahme sich anzuschauen oder tatsächlich das Ding im Flug beobachten zu können, gegen ein Feindesland mit Gefechtskopf an Bord und nicht nur Ballast an Bord. All diese Dinge spielen schon eine Rolle und all diese Dinge haben zu Erkenntnissen geführt. Und natürlich haben auch die Iraner was gelernt, was die Flugabwehr angeht. Und wenn es nur ist, okay, 360 reicht nicht, wir werden nächstes Mal 300 ballistische Raketen abfeuern müssen. Wenn es nur das ist, aber sie haben natürlich auch was gelernt. Aber das ist weder für die eine noch für die andere Seite eine Katastrophe, dass man jetzt alle Karten auf den Tisch gelegt hat. Ich glaube, beide Seiten haben was gelernt, aber für keine der Seiten ist es ein großes Problem.
Also, ja, genau. Und ich meine, natürlich dieser strategische Lerneffekt, aber auch letztendlich der Lerneffekt im realen Kampf ist sehr wertvoll. Weil, also zum Beispiel, was habe ich irgendwie gelesen? Dass die Verteidigung des Israel $1 Milliarde oder sowas gekostet hat.
1,3, glaube ich. Insgesamt, aber nicht Israel. Und mit allen Beteiligten. Und inzwischen ist bekannt, ein amerikanisches Schiff hat mit seinem Aegis-System und mit SM-2 dann mehrere Raketen abgeschossen. Der Jet-Treibstoff ist mit einberechnet. Da ist einfach nur, weil die Leute halt gerne Zahlen haben, wurde das irgendwie ausgerechnet. Aber die Rechnung zahlt nicht Israel. Da zählen auch die jordanischen mit dazu, da zählt mit dazu, dass AIM-7 eingesetzt wurden. Das sind Sparrow, das sind uralte Luft-Luft-Lenkraketen, die zwar noch in den Depots sind, an denen auch mal ein bisschen herummodernisiert wurde, aber die himmelweit der AIM-120 unterlegen sind und die wird gerade ersetzt. Die soll, glaube ich, der Nachfolger dieses Jahr eingeführt werden. Die wurden eingesetzt, das ist dann wieder ein Buch wert, weil die kosten ja so und so viel. Aber effektiv ist es Depotware, die vor der Verschrottung stand, die man jetzt heiß verschrottet, im Prinzip.
Genau, viele waren da unglaublich schockiert. Mein Gott, ja, also quasi das, was für ein Schaden für Israel, aber in meinen Augen ist das sehr günstig, was eben den Erkenntnis, also ich meine, Manöver kosten auch unglaublich viel. Pilotentraining und auch das Training der Ground Crews für die Luftabwehr ist sehr, sehr teuer. Ja? Und das hier war jetzt einfach ein Trainingstag, ja? der sehr intensiv war, der aber auch letztendlich, also dieser Lerneffekt, ja? Das sind ja teilweise einfach die Gehirne der Bediener, der Piloten und ihre Muskeln und so weiter, das ist nur schwer zu ersetzen. Ja?
Und dann ignoriert es natürlich auch noch den Faktor, dass Israel wahrscheinlich erstmals militärischen Schutz durch einen arabischen Nachbarn erhalten hat. Das, glaube ich, sollte man nicht zu klein bewerten. Das kann man wahrscheinlich überbewerten, aber wenn Saudi-Arabien sich beteiligt hat. Das ist wahrscheinlich aber nicht sicherstehend. Und wir dürfen nicht vergessen, dann hat nicht nur Israel alles bezahlt, sondern diese Rechnungen sind immer nur bedingt von Wert. Das kennen wir aus dem Ukraine-Krieg, dass dann irgendwelche erklären, der Panzer kostet so und so viel. Das spielt eigentlich keine Rolle. Es spielt eine Rolle, wie viel von den Dingen kann sich das Land leisten, das sie einsetzt. Der Leopard 2 mag in der letzten Ausführung 2A8, glaube ich, irgendwie 17,5 Millionen kosten in dem Auftragsvolumen, wobei dann noch Ersatzteile und so weiter wahrscheinlich mit dabei sind. Das spielt aber keine Rolle. Denn wenn Deutschland das, wenn man das mit Nordkorea vergleicht und dort der neue Panzer 200.000 kostet, ja, wenn Deutschland das Hundertfache, das Dreihundertfache der Wirtschaftskraft hat, dann ist es nicht schlimm, wenn der Panzer 10-mal so viel kostet oder 30-mal so viel. Und hier ist es ja so, ich meine, ich habe die Zahlen nicht vorliegen, aber mich würde es jetzt nicht überraschen, wenn Israel bereits ein höheres BIP als der Iran hat. Zumindest dürften die nicht weit voneinander entfernt sein. Und dann war ja in dem Fall, du kannst es gerade, wahrscheinlich schaust es gerade nach, wenn nicht, dann waren ja dann noch beteiligt die USA, Großbritannien, Frankreich, Jordanien und möglicherweise Saudi-Arabien. Das heißt, 1,3 Milliarden sind nichts für die. Das mag nominell teuer sein, wenn sie damit Waffen für nur 100...
Die Sorge, die sie haben, ja.
Ja, also ja. Wenn diese damit Waffen für 100 Millionen vernichtet haben, dann ist natürlich im reinen Kosten es ein sehr schlechter Tausch. Aber was sie an Schaden damit verhindert haben, ist das absolut wert. Und dann ist es natürlich so, höchstwahrscheinlich wird sich der Westen mehr Waffen leisten können als die Iraner, wenn es hart auf hart kommt.
Ja, genau. Also nominal hat Israel ein höheres BIP, hat 520 Milliarden Dollar gegenüber 366 Milliarden Dollar nominal. Aber Kaufkraftparität sieht es halt anders aus. Da hat der Iran 1,8 Billionen und Israel auch eine halbe Billion. Ne? Also, aber gut, das ist jetzt die Frage, inwieweit Kaufkraftparität im militärischen Bereich, das ist, denke ich, überall in jedem Konflikt, in jedem Krieg ist, in jedem Land ist das ganz anders. Ne? Also das hängt davon ab, wie personalintensiv sind bestimmte Dinge, die da eingesetzt werden, wie viel Technik braucht man aus dem Ausland, wie viel kann im Inland hergestellt und so weiter und so fort. Ne? Das ist unglaublich komplex ich denke, dass die meisten Militärökonomen da noch nicht mal irgendwie mit repräsentativen Zahlen irgendwie, meistens weiß man es erst eigentlich nach dem Krieg, ne? Wenn dann
ja, und dazu, dazu
verloren hat, ob das Geld gereicht hat.
Genau, weil es dazu nämlich einen Riesenfaktor noch komplett ignoriert, nämlich den Willen. Nordkorea unterhält dauerhaft laufend ein Militär, das 30% seines BIPs kostet. Wenn wir das auf Deutschland übertragen, ist das über 1 Billion im Jahr. Würde Deutschland sich militarisieren wie Nordkorea, könnte Deutschland das 1,5-fache des Verteidigungsbudgets der USA haben. Das ist jetzt rein nominell. Ist es wahrscheinlich, dass Deutschland den politischen Willen dazu hat, mit allen Konsequenzen? Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das heißt, nominell kann man mit Zahlen viel arbeiten. Die Frage, wie ein Land sich zu mobilisieren bereit ist und wie lange es eine solche Mobilisierung durchhält, ist dann schon wieder eine ganz andere Frage. Also es ist alles andere als einfach auszurechnen, da stimme ich dir zu.
Gut, also dann, ich meine, die Frage, ob wie Israel jetzt zuschlagen wird, werden wir, denke ich. Also ich würde, also gut, obwohl da spielen jetzt auch innenpolitische, ich glaube beim das Kriegskabinett, das hat, oder es wurde, ne, es wurde im Kriegskabinett gab es eine Abstimmung, wer über den Vergeltungsschlag entscheiden soll. Und also ich glaube, also Netanyahu, Gantz und
Galant.
Und Galant, ne?
Ja.
Und ich glaube, Smotrich und noch so ein anderer, die waren dagegen, dass die entscheiden, was eigentlich dafür spricht, dass es wahrscheinlich nicht so hart ausfällt, denke ich, weil wenn die Extremisten dagegen waren, muss der Vorschlag, der da diskutiert wurde, wahrscheinlich nicht deren Geschmack entsprochen haben. Ja, kann sein. Vielleicht sind sie auch kategorisch dagegen, keine Ahnung.
Weil sie mitreden wollen, weil sie sicherstellen wollen, dass der Schlag hart genug ist. Also wir können das als das ist ein Argument, klar, aber wir können es auch auf beliebige andere Art und Weise auslegen, würde ich mal sagen. Also ich kann mir nicht draus ziehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Benjamin Netanyahu am liebsten richtig zuschlagen würde. Denn wir alle wissen, wie oft er schon angekündigt hat, und zwar in einem Maße, dass es langsam unglaubwürdig wurde, dass der Iran kurz vor der Bombe steht. Und wenn ich als jemand, der pro-israelisch eingestellt ist, an dem Punkt angekommen bin, dass ich Probleme habe, langsam Benjamin Netanyahus Warnungen ernst zu nehmen, dann sollte er das wissen. Also er glaubt wohl tatsächlich, dass die Iraner ständig kurz vor der Schwelle zur Bombe sind. Und ihm muss klar sein, wenn er jetzt einen Luftangriff, wenn er jetzt mit dem Iran einen Schlagabtausch beginnt, einen direkten, der nicht zur Ausschaltung des Atomwaffenprogramms führt, dass dies dann wahrscheinlich zu einer schnellen Bombe führen wird. Also sollte nach meiner Vorstellung, wenn Netanyahu bekommt, was er will, wird definitiv das Atomprogramm angegriffen, und zwar mit massiver Härte. Dass er das will, das ist meine Unterstellung ihm gegenüber, dass das sein Grundwille ist. Das heißt aber nicht, dass er in dem Kontext des jetzigen Umfeldes, ich halte ihn nicht für einen Fanatiker, der das per se durchzieht. Ich kann durchaus, glaube ich, halte ich es für glaubwürdig, dass er sagt, gerade erlaubt es uns das aber nicht. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Also, dass er es will,
aber,
sehe ich als Gesetz aber, an, dass er es tut nicht.
Aber denkst du denn, dass Teheran, wenn sie die Atombombe entwickeln, also wenn sie sie schon hätten oder wenn sie sie haben werden, wenn sie, also ich meine, man muss einfach genügend waffenfähiges Material akkumulieren. Ja? Mhm. Zunächst mal für eine, dann für die zweite, für die dritte und so weiter. Ja? Dann gibt es noch bestimmte technische Aspekte, aber sagen wir mal so, dass diese quantitative Frage ist schon mal wichtig. Und wenn sie dann mal eine Bombe haben, ja, denke ich nicht, dass die jetzt sofort drohen werden. Wir setzen die ein. Das ist unrealistisch. Also ich denke, dass so eine Ankündigung, also dass da natürlich allerstrengste Geheimhaltung herrschen muss und so eine Ankündigung erst kommt, wenn sie eine gewisse Parität zum israelischen Arsenal vorweisen können.
Brauchen sie nicht. Sie brauchen nur genug, dass sie einen israelischen Erstschlag überstehen und noch einsetzen können. Und da dürften 20 schon reichen. Und wir dürfen eines nicht vergessen,
Sie brauchen genug, die durch die israelische Luftverteidigung durchkommen.
Das Risiko des Einsatzes, nur wenn sie ernsthaft einsetzen wollen. Wenn sie nicht ernsthaft einsetzen wollen, können sie damit drohen und das Risiko ist immer noch hoch. Und wir dürfen eines nicht vergessen, sie werden dafür keine separaten Kernwaffenträger benutzen. Dann kommen Raketen, dann werden 800 abgeschossen oder 1000, je nachdem, wie viele sie abschießen können. Und unter denen sind dann 20 mit Kernwaffen und davon kommen dann garantiert 15 durch oder 10 durch, wenn sie 1000 abschießen. Das ist die eine Geschichte und was du sagst, immer Schwelle und so weiter, wissen wir noch ein paar Details, kann ich dazu beitragen. Ich glaube, das letzte Zahl, die ich im Kopf hatte, war, dass sie selbst gesagt hätten, sie hätten so zu 70% angereichert. 70 oder sogar 80% und das Entscheidende ist, damit ist die größte Hürde genommen. Von 70 auf 90, 95% anzureichern, ist ein Klacks verglichen mit der natürlichen Vorkommen, was ist es, 0,5% oder sowas, auf 30, was theoretisch in der ähnlichen Dimension ist, ist dramatisch schwerer. Das heißt, wenn die, selbst wenn sie offen sagen sie und sich dran halten und ehrlich damit sind, dass sie nur zu 70% anreichern, können sie damit, wenn sie das lange genug tun, ein Volumen an angereicherten Uran haben, dass sie verhältnismäßig in Anführungsstrichen über Nacht das waffenfähig machen. Und es ist bekannt, ich glaube 2006, müsste 2006 gewesen sein, ich will mich nicht festlegen, aber Jahrzehnte her, wurden sie erwischt, dass sie an der Miniaturisierung bereits gearbeitet hatten. Das heißt, bevor sie Kernwaffen hatten, haben sie bereits Forschungen und Tests angestellt, wie man die Kernwaffen klein genug machen kann, dass man sie in Waffen stecken kann. Das heißt, wenn die Iraner wollen, wenn die Iraner wollen, müssen die nicht erstmal fertig anreichern und dann haben sie eine Bombe, die sie nur unter einer B-29 hängen können, die sie also nicht einsetzen können, so wie im Zweiten Weltkrieg, sondern wenn sie das machen, dann können sie die wahrscheinlich binnen Tagen fertig machen und auf Raketen setzen, die eben aktuell einen konventionellen Sprengkopf tragen können und die dann nuklear bestücken können. Also der Sprung zur Nuklearmacht dürfte schon allein mit dem, was wir wissen, was belegt ist, verhältnismäßig wirklich sehr schnell gehen. Das ist offensichtlich aktuell, wenn wir davon ausgehen, dass sie nicht bereits die Bombe haben, ist es aktuell nur politischer Wille, der noch fehlt.
Gut, ich meine, das Problem ist natürlich, also sagen wir mal so, Atomwaffentests werden ja nicht nur deswegen gemacht, um irgendwie seismologisch zu demonstrieren, dass man jetzt die Bombe hat oder wie groß die Bombe ist, sondern die machen schon Sinn. Also testen ist da schon wichtig. Allerdings muss man sehen, dass es heute wahrscheinlich auch viel bessere Software gibt, um das zu simulieren und um die realen Tests eben im Rechner zu ersetzen. Die Frage ist natürlich, inwieweit der Iran über die entsprechende Software und die Rechenkapazitäten verfügt. Ja, Rechenkapazität ist wahrscheinlich nicht so ein Problem, wahrscheinlich kann man es nicht irgendwo auf BitTorrent runterladen, ne? Das Zeug.
Ja, aber ich meine, wenn man Jahrzehnte Zeit hat und nicht ein Volk aus Schwachköpfen hat, dann kann man das auch selbst entwickeln. Denn die Technik, die technische Umsetzung ist keine Zauberei. Das ist alles bekannt. Das kann man, ohne jetzt böse sein zu wollen, das kann man auf Wikipedia nachlesen. Wie das Grundprinzip funktioniert, das ist wirklich keine Hexerei. Es es perfekt umzusetzen, ist natürlich ein Stück weit schwieriger als Wikipedia zu lesen. Das erklärt sich von selber. Aber zu testen beispielsweise, denn das wird ja dann normalerweise als Implosionsbombe erzeugt. Das heißt, sie machen eine Kugel aus hoch angereicherten Uran oder Plutonium. Und diese wird mit Sprengstoffplatten umgeben, die zum exakt gleichen Zeitpunkt gezündet werden müssen, zur gleichen Millisekunde, damit die Kugel komprimiert wird auf ein viel, viel kleineres Volumen. Diese Tests kann man auch kann man lange vorher machen. Die kann man machen ohne dieses Material. Denn da kann ich wahrscheinlich einen Bleikern nehmen. Und wenn die nicht exakt gleich sind und ich kann das nicht bereits durch Kameras oder andere Sensoren sehen, dann werde ich anhand der Bleikugel, was nach der von der übrig ist, werde ich hervorragend erkennen können, ob das ein gleichmäßiges Zusammendrücken war oder, wie es in dem Kontext heißt, ob das Pancaking war. Denn Pancaken, also zu Pfannkuchen werden, kann man sich vorstellen, wenn die Explosion nicht exakt gleich ist, dann drückt es das in eine Richtung und dort wird es dann flach gedrückt wie ein Pfannkuchen. Also diese Tests, auch ja, für die haben die Iraner eigentlich Jahrzehnte Zeit. Halt
beliebiges Schwermetall nehmen, ja.
Und das kann man, das muss man auch nicht in einer Atomanlage testen. Also dass die Iraner nicht in der Lage waren, das im Geheimen zu testen, sagen wir mal, ich meine, die Iraner sind sehr gut durchsetzt mit israelischen Spionen. Aber dass sie zumindest in der Lage sind, es vor einfachen Inspektionen geheim zu halten, denke ich mal, ist wahrscheinlich. Die Iraner können, also ich würde sagen, nach dem, was ich weiß zu dem Thema, würde ich sagen, dass die Iraner sehr wahrscheinlich sehr nah an der Bombe sein können zu jedem Zeitpunkt und wirklich auch zu einer einsatzfähigen Bombe. Dass die vorher einen Nukleartest machen müssen, halte ich für nicht notwendig. Und auch dann ist es wieder, wenn die Berechnungen alle stimmen, die Tests im Trockenen alle funktioniert haben, dann funktionieren halt 20% der Bomben nicht. Wenn man genug davon hat, ist das jetzt auch nicht das Ende der Welt. Also hier ist darauf, dass man sich hoffen sollte, dass die Iraner erstmal gemütlich einen Test machen, glaube ich, sollte man sich nicht machen. Den machen sie in dem Moment, wo sie 50 oder 100 haben und sich offiziell demonstrativ zur Atommacht erklären wollen. Aber nötig, 100% notwendig, ist der hilfreich sicherlich, aber nötig wird er nicht mehr sein, der Atomwaffentest.
Aber es ist eben, sagen wir mal so, also bestimmt haben die Iraner sich das überlegt oder das Regime hat sich bestimmt überlegt, wann sie das Ganze oder ob sie das überhaupt offiziell verkünden. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Regime es schon, dass das eine gewisse Offizialität benötigt, auch aus propagandistischen Gründen. Gegenüber den eigenen Anhängern, gegenüber den Proxygruppen und so weiter. Ne? Ich meine, auch jetzt dieser Angriff, denke ich, war zum großen Teil einfach, also sagen wir mal so, die Proxygruppen, die haben sich jetzt ein bisschen ins Zeug gelegt in letzter Zeit. Und also die Houthis und die Hezbollah nicht so sehr, aber die haben Hamas. Ne? Und ich denke, dass da relativ viel Kritik weil ich weiß nicht, ob es viel Kritik war, aber dass schon Teheran irgendwie sich hat ankreiden lassen müssen, dass seine Tentakel relativ aktiv sind, aber dass er selber nicht viel macht. Ja? Und vor allem im Angesicht einer derartigen Provokation. Hm. Ja, dass er da so ein bisschen dass sie da so ein bisschen unter Handlungsdruck waren. Und da könnte dann wahrscheinlich auch eine nukleare Bewaffnung eine Rolle spielen, um diese Kräfte eben enger an sich zu binden, um einfach Macht zu demonstrieren.
Naja.
Und das zieht ja viele Leute an, sowas, ne? Ja.
Und wenn wir ehrlich sind, ist für den Iran eigentlich die Atombombe auch nötig. Denn in einer Umgebung wie dieser, in der man sich verhält wie der Iran, das darf man ja nicht vergessen. Der Iran ist der größte staatliche Unterstützer von Terrorismus. Er gibt kaum einen Nachbarn, mit dem er besonders gute Beziehungen hat. Also von mir aus sind die Beziehungen zu Armenien nicht so schlecht und die zum Irak inzwischen auch nicht mehr. Und mit den Pakistanis kommen sie in der Regel auch mehr oder weniger klar. Mit dem
Südirak, aber ja.
Ja. Und der dominiert ja ein gutes Stück weit heute den Irak. Und selbst mit den Taliban haben sie sich irgendwie organisieren können. Also ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Aber sie machen sich freimütig Feinde, wo es in ihr Konzept passt. Sie wollen die Revolution immer noch irgendwie so verbreiten. Und aus so einer Position ist es sinnvoll, sich mit einer Bewaffnung auszustatten, die einen unangreifbar macht. Denn das demonstrieren Nordkorea und die Ukraine, wie es ist, wenn man Nuklearwaffen hat oder keine hat. Und vor allem, wie es ist, wenn man sie abgibt. Also in dem Moment, wo der Iran das Risiko, keine zu haben, für höher einschätzt, als eine zu haben, wird er sie haben und danach wird er sie nie wieder abgeben. Und das würde natürlich zu einer Massenbewaffnung einer nuklearen führen. Und wenn wir es gerade sehen, müssen wir natürlich auch sagen, es wird gerade demonstriert, wie wichtig Kernwaffen sind. Denn dass ein Angriff auf den Iran, auf Israel eine große Koalition erzeugt, bei der jeder Verbündete und jeder Nachbar fleißig mit Waffen abschießt, aber gleichzeitig traut sich es keiner in der Ukraine, hat etwas damit zu tun, welche der beteiligten Nationen Raketen hat mit nuklearem Sprengkopf.
Ja, also ich meine, in der Umgebung von Israel kann man eine No-Fly-Zone einrichten, ne? Da ist es überhaupt kein Problem.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, das kommt wahrscheinlich noch ein weiterer Faktor hinzu, man muss Israel vor zu großem Schaden schützen, damit die Israelis nicht durchdrehen. Denn wenn der Angriff jetzt 50.000 getötet hätte oder wenn der Angriff mit gar biologischen und chemischen Waffen erfolgt wäre, wer weiß, wie Israel dann austicken würde in seiner Reaktion darauf. Also ist es muss man möglicherweise, kann man argumentieren, ob das die Entscheidung war, ist wieder eine andere Frage. Aber zumindest kann es in der Entscheidung auch eine Rolle spielen. Wir müssen den nuklear bewaffneten Staat schützen, damit er nicht auf die Idee kommt, seine Kernwaffen einzusetzen. Also wir sehen, dass der Umstand, dass einmal der Angreifer nuklear bewaffnet ist und einmal der Angegriffene nuklear bewaffnet ist, bereits massive Auswirkungen hat, was die internationale Solidarität und vor allem die handfeste Solidarität, die Waffenhilfe angeht, dass das handfeste Auswirkungen hat. Und man muss hier klar sagen, was die Verbreitung von Kernwaffen angeht, wird hier gerade ein Bärendienst geleistet. Denn ein Staat...
Also ich würde das sogar ganz hart sagen, dass also auf geopolitischer oder auf internationaler Ebene sind eigentlich Menschen, die in einem Staat mit Atomwaffen leben sind, werden wie Menschen behandelt. Ja? Vom Ausland und von den Großmächten. Menschen, die in Staaten leben, die keine Atomwaffen haben, sind, ja, also der Unterschied ist wie zwischen der Behandlung von Mensch und Vieh. Vielleicht nicht ganz Vieh, ja, aber einfach ein Tier.
Also ich würde nicht so weit gehen, weil das tut ja dann so, als ob nur Staaten mit Kernwaffen eine anständige Behandlung hätten. Ich würde eher sagen, dass sie eher eine Verfügungsmasse sind, wo man eher tolerant ist. Das könnte ich vielleicht noch mit unterstützen.
Aber das Recht zur Verteidigung ist ein elementares Menschenrecht. Und das, was jetzt momentan geschieht, ist einfach eine Aberkennung dieses Menschenrechts durch ganz viele demokratische Staaten, bei den Staaten, die eben keine Atomwaffen haben. Eine Überhöhung der Menschenrechte, des Rechts, einen Machtanspruch zu erheben über andere Menschen, auch über ihr Leben, über ihr Schicksal. Und ich weiß nicht, je länger ich darüber nachdenke, und unser Kanal heißt der Wertewesten. Das ist jetzt, also in meinen Augen, ich muss hier den Westen so scharf kritisieren, aber ich meine, du machst das ja auch, ne?
Der Umstand, dass wir...
Es ist schrecklich. Es hat wirklich, denke ich, diese Menschenrechtsebene, ja, dass Atomwaffen darüber entscheiden, ob sich ein Volk eben nicht nur theoretisch ein Selbstbestimmungsrecht hat, sondern wirklich praktisch.
Ich meine, was soll man aus den letzten Jahren lernen, außer wer in einer unsicheren Welt lebt, braucht Kernwaffen? Was soll man daraus lernen? Ich habe oft genug über Kernwaffen geredet, ich muss irgendwann wahrscheinlich auch noch ein Video drüber machen, dass Kernwaffen für sich natürlich nicht das Allheilmittel sind und bei der Ukraine zum Beispiel die Frage des Einsatzes erfolgen würde, wie könnte sie? Denn sie braucht dann Mittel und sie braucht Mittel, die zweitschlagsfähig sind. Denn wenn sie doch Kernwaffen hätten und die Russen meinen, sie müssen unbedingt Krieg führen, dann kann es zu einem Erstschlag der Russen führen, damit die nicht, damit die den Ukrainern die Macht genommen wird, Kernwaffen einzusetzen. Und wenn wir uns anschauen, die Distanzen sind trotz des größten rein europäischen Landes, sind die Distanzen so kurz, dass die Flugzeit von ballistischen Raketen in wenigen Minuten ist. Da in der Zeit kann kein Einsatzbefehl erfolgen, der erfolgreich ist. Das heißt, realistischerweise, wenn die Russen ernst genug meinen, würde den Ukrainern es auch nicht helfen, irgendwo in den Karpaten ein paar Silos zu haben, weil diese Silos schlicht mit Kernwaffen bekämpft werden würden, bevor die Ukrainer den Eindruck, aber das ist ein anderes, den Einsatz erfolgen können. Das ist ein anderes Thema. Und das verkompliziert es. Das bedeutet nur, dass die Antwort nicht so einfach ist im Sinne von, solange ihr 6 Bomben irgendwo rumliegen habt, ist alles gut. Das verkompliziert es nur. Aber dass die Ukraine besser dran wäre, dass sie besser dran wäre, wenn sie noch Kernwaffen hätte, dass der Krieg heute zumindest schwer denkbar wäre, wenn sie nicht nur Kernwaffen hätte, sondern eine Zweitschlagsfähigkeit, weil sie, wie auch immer, U-Boote hat, die mit Kernwaffen bestückt im Weltmeer herumkreuzen, dann ist der Krieg heute, gibt es nur noch 2 Optionen. Entweder der Krieg heute passiert nicht oder er wäre längst nuklear gewesen. Aber das zwischendrin ist nicht denkbar.
Ja, beziehungsweise nein, das analog das, was du über Israel gesagt hast, wenn die Ukraine Atomwaffen hätte, dann würden einfach vor allem die USA ganz anders mit ihnen umgehen. Ja, weil sie Angst hätten, dass sie eben austicken, dass sie anfangen zu eskalieren, wenn eben die eigene Staatlichkeit elementar bedroht wird. Weil
und das spätestens dann erfolgt normalerweise auch der Einsatz. Das heißt, dann wird tatsächlich wahrscheinlich völlig richtig, dann wird die Reaktion der Amerikaner, wir machen eine Flugverbotszone über der Ukraine, um zu verhindern, dass die Ukrainer Kernwaffen einsetzen.
Ganz genau. Also das 100 pro. Und da sie nicht hat, also Pech. Ja.
Also jeder, der ein Staat in der unsicheren Welt ist, braucht Kernwaffen. Das wird ein spannendes Jahrhundert.
Deswegen habe ich mir einen Keller gebaut.
Ich habe immer gesagt, ich kann es ja. Ich habe meine Facharbeit an der Schule über Kernwaffen geschrieben und habe dort gelernt, wie man sie theoretisch baut. Also wenn man mir genug Material gibt und ich keine lange Lebenserwartung brauche, weil ich garantiert einen Fehler mache und mich dabei tödlich selbst verstrahle, während ich sie baue. Aber zumindest theoretisch kann ich eine Kernwaffe bauen. Und was halt wieder zeigt, dass es wirklich nicht schwierig ist. Material zu bekommen ist schwierig und sie gut zu machen, sie klein zu machen, das ist schwierig. Aber eine, die Bumm macht, die kann tatsächlich wirklich jeder bauen. Das ist nicht.
Und ich meine, du bist jetzt waffentechnisch gut bestückt daheim und kannst dich in der Apokalypse verteidigen, aber jetzt überleg dir, wenn dein Nachbar eine Atombombe hat, dann.
Ja, das Schöne ist, wir haben das Thema mehr oder weniger durch. Das heißt, wir kommen jetzt zum humorvolleren Bereich. Und da können wir dann natürlich, wenn wir schon von der Nachbar-Atombombe sprechen, müssen wir natürlich darüber reden, dass ich dem Libertarismus nahestehe und es dort ja immer ein Meme ist, die Recreational Nuke. Das, weil man als Libertärer ja für freies Waffenrecht sein muss, also gesagt wird, zum Spaß und zur Erholung sollte man auch eine Kernwaffe besitzen dürfen. Ich vermute mal, das meinen die meisten nicht ganz ernst und ehrlich gesagt würde mein Liberalismus irgendwo auch Grenzen haben. Ich würde jetzt nicht der Ansicht sein, dass jeder Kernwaffen zu Hause haben dürfte, aber hat mich nur daran erinnert.
Als Fallout-Player sage ich auch immer, Mut zur Mutation. Ne? Also ohne Radioaktivität wären wir heute in diesem Raum, wären wir überhaupt nicht hier. Ja? Also Evolution funktioniert eben nicht ohne Radioaktivität. Obwohl es gibt Mutationen, die nicht durch Radioaktivität induziert sind, ne? Also durch UV-Licht und
so. Ja. Wird nur leichter gemacht. Da kommen wir natürlich gleich dazu. Hast du die Serie schon gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Ist für einen Fallout-Spieler tatsächlich ansehbar. Es ist, und das, obwohl es von Amazon ist, und Amazon haben Herr der Ringe komplett verschandelt. Sie haben das Rad der Zeit in einer Art und Weise verschandelt, dass ich nicht ganz scherzhaft geschrieben habe, jeden Beteiligten sollte man füsilieren. Also untragbar, was die aus das Rad der Zeit gemacht haben. Ich habe die Serie, die im Englischen schon 13 Bücher sind, im Deutschen wahrscheinlich über 40. Ich glaube, ich habe die 6-mal durchgelesen und noch 2-mal als Audiobook gehört. Ich habe das x-mal durchgemacht. Für mich war das, ich habe nach einer Minute gewusst, dass Amazon das Ganze unfassbar verschandelt hat. Und trotz dieser zwei Erfahrungen muss man sagen, sie können ab und an doch mal ein Szenario nicht kaputt machen. Das haben sie mit Reacher, da haben sie es hinbekommen, dass das eine gute, tolle Serie war, die spannend war. Und mit Fallout, man sieht ein paar Zugeständnisse zur heutigen Zeit, zum heutigen Zeitgeist. Die sieht man, aber die sind nicht penetrant, die sind nicht nervig. Über die kann man, wenn man will, problemlos hinwegschauen. Und die Serie ist selber kein Meisterstück der Geschichte. Aber als Fallout-Spieler, und ich habe mindestens zwei ebenfalls gespielt, ich glaube auch mehr, kann man sie sich anschauen und sind sie echt unterhaltsam. Nur der Tipp, mal drauf achten bei dem, der den Fuß verletzt hat. Welcher Fuß verletzt ist? Ist mir nämlich gestern aufgefallen, dass einmal der rechte Fuß ganz kaputt ist und dann ist es plötzlich der linke. Das sind so Details, die mir auffallen, dass plötzlich der andere Fuß der Verletzte war. Aber das ist eine Besonderheit, da habe ich irgendwie Talent dafür, das sehe ich sehr gerne bei Filmen, dass solche jetzt Details.
Sind die Kommentare.
Ja. Nee, also ist wirklich ansehbar. Ist ansehbar. Auch wenn man, wenn man mitunter von zu viel Zugeständnissen an den Zeitgeist genervt sein kann, was ich bei mir schon durchaus der Fall ist, selbst dann ist er noch sehr nett. Heute Abend werden wir uns wahrscheinlich die letzte Folge anschauen.
Also gut, meine Freundin ist ja Kernphysikerin, deswegen werden wir uns das auch irgendwann anschauen. Und wie gesagt, ich muss die Bombe nicht selber bauen.
Gut, du hast ja dann den Fachmann im Haus. Alles klar.
Und vielleicht auch dann energetisch autark werden. Das Uran müssen wir irgendwo besorgen, ne?
Das ist das große Problem. Da kann ich nicht helfen. Und da habe ich auch keine Quelle. Ich weiß, wie die Zentrifugen theoretisch funktionieren. Aber während ich behaupte, ich könnte eine Kernwaffe bauen, weiß ich ziemlich sicher, dass ich keine Zentrifuge bauen kann und erst recht sie nicht in einer Art und Weise bedienen kann, dass ich es tatsächlich hinbekommen würde, Uran zu trennen. Das würde ich für sehr unwahrscheinlich halten, dass ich das hinbekommen würde. Also da werde ich, solange es das nicht auf dem Markt zu kaufen gibt, wird es nichts mit der Recreational Nuke, bedauerlicherweise oder glücklicherweise.
Oder wir fahren einfach mal in den Iran und klauen vielleicht ein bisschen was. Ne? Also ich meine,
ja, das ist auch so ein Land, wo ich nicht weiß, ob ich mich jemals reinwagen soll, bei dem wie ja, ich mich öffentlich geäußert habe.
Ein Freund von mir, der hat den Iran bereist, der war auch schwer beeindruckt von ihm. Also ich kenne, also sagen wir so, ich habe so in der angeheirateten Verwandtschaft habe ich Iraner und ich kenne auch viele sehr nette. Ich habe mal bei einem Botschafter, beim iranischen Botschafter eines Landes, das ich jetzt nicht, jetzt in einem Land stationiert war, das ich jetzt nicht verraten werde damit. Aber bei dem habe ich noch zusammen mit Freunden haben wir daheim übernachtet. Der hat uns eingeladen. Und die haben dann, also dieses Botschafter-Ehepaar, die haben wegen uns auf dem Boden geschlafen. Damit wir Jungs in deren Ehe, also Gastfreundschaft.
Ne? Ja, ich habe eine Reihe von iranischen Freunden, natürlich alle im Ausland. Alles tolle Menschen. Und ich habe, die iranische Kultur fasziniert mich wahnsinnig. Ich würde so gerne mal Persepolis sehen. Und ich habe dem iranischen Volk selber wünsche ich nur alles Beste. Und ich habe Respekt vor denen und jeden Iraner, den ich kennengelernt habe. Ich meine, das sind immer anekdotisch und so weiter, aber durch die Bank hochgebildet, durch die Bank sympathisch. Ich hab mit Iranern persönlich nur gute Erfahrungen, ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. Aber ja, die Geopolitik funktioniert halt leider nicht nur über persönliche Erfahrungen. Und daher reden wir gerade darüber, ob und unter welchen Umständen ein Angriff auf ihr Heimatland erfolgen wird oder gar Sinn ergeben würde, was halt bedauerlicherweise die Realität dann ist, ungeachtet aller persönlichen Sympathien.
Ja klar, also und natürlich sind nicht alle, also ich habe auch mal einen Iraner getroffen, aber das war eher so ein bisschen witzig, also der hat, du bist Deutscher, kennst du meinen Kampf? Das ist so ein tolles Buch. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich kenn's, aber es ist wirklich ein unglaublich schlechtes Buch.
Ich habe versucht, das mal zu lesen, nach 40 Seiten aufgegeben. Unerträglich zu lesen.
Das ist ein Gestammel, ne? Also ja. Das ist übel. Aber er hat es ja auch diktiert, ja. Also
es ist das am meisten verkaufte, ungelesene Buch wahrscheinlich der Menschheitsgeschichte. Da lesen noch mehr den Koran und die Bibel als Mein Kampf. Denn wer es mal versucht hat, weiß, dass das kaum lesbar ist. Verglichen damit ist von Clausewitz wunderbar geschrieben. Und Clausewitz ist ja nicht fertig geworden und die Frau hat es dann nur einfach irgendwie zusammengestellt. Das heißt, da fehlt auch völlig die Überarbeitung, um es gut lesbar zu machen vom Kriege. Und das ist verglichen damit wunderbar lesbar. Also zumindest die 40 Seiten, die waren unerträglich.
Das ist halt, wenn man sich keinen Lektor leisten kann, ne? ja. Bräuchten wir vielleicht auch mal für unsere Skripte.
Ja, zum Glück mache ich es meist ja frei und da bräuchte ich dann wahrscheinlich Skripte. Denn da wird halt dann auch gerne mal versprochen und rumgestammelt und unnötigerweise M gesagt. Aber es ist, wie es ist.
Das ist halt, also, ja, das ist halt, also sagen wir mal so, ich bewundere das schon, wie du die Streams so durchgängig freihalten kannst. Also ich kämpfe auch mit jedem Skript. Ja, das wird so lange, das wird x-mal umgestellt und also ist natürlich schon viel besser als vor ein paar Jahren, vor 2 Jahren oder so. Obwohl eigentlich manchmal nicht wirklich, ja. Manchmal fühlt man sich immer wieder wie ein totaler Anfänger und kämpft immer mit den Texten. Ne? Und eigentlich wollte ich da nie landen als Softwareentwickler. Ja. Da muss man mit der Software kämpfen, aber nicht mit Texten, die dann Menschen irgendwie interpretieren müssen.
Ich hatte auch nicht erwartet, dass ich mal YouTuber werden würde. Und wo du sagtest, dass gestern waren 13.500, aber der größte Stream bislang waren 19.600, fast 20.000. Also es ist...
Ja, was war das für eine?
Irgendwas im Zusammenhang mit der Gegenoffensive. Vielleicht, dass die begonnen hat oder sowas. Weiß ich nicht mehr.
Okay. Und das war ein regulärer oder war das so ein Breaking News?
War ein regulärer.
Regulärer.
Ja. Regulären habe ich meistens so 12.000.
Weil du hast ja mal gesagt, das wäre der größte Livestream auf deutschem YouTube. Woher
der größte reguläre.
Der größte reguläre.
Regulärer.
Also nicht so.
Es gibt natürlich mal Sonderlivestreams von irgendwas. Ich behaupte es einfach, weil ich viel recherchiert habe und immer nur kleinere gefunden habe. Selbst sehr große YouTuber haben häufig nur 2.500 live. Wenn es mal 5 sind, ist es viel. Und bei mir ist es eigentlich Standard, dass ich 5-stellig bin. Und wie gesagt, es ist regulär. Sonder-Livestream, was weiß ich, das kann immer mal anders sein. Und was weiß ich, irgendwie der Bundeskanzler, der eine Rede hält auf der Bundesregierungsseite, weil es in irgendwie irgendein Krieg begonnen hat oder sowas, da werden vielleicht dann mal 50.000 oder 150.000 zuschauen. Aber was die regulären Streams angeht, da bin ich meines Wissens deutlich von anderen abgehoben. Da bin ich auch größer als die Nachrichtenseiten. Die haben bei ihren Livestreams kaum mehr als 5.000, normalerweise deutlich weniger.
Ja, also ich meine, der Alex, ne, Parabelritter, der hat mal eine Untersuchung oder beziehungsweise hat einen ganzen Vortrag drüber gemacht und eigentlich so die Leitmedien, die Aufrufzahlen der Leitmedien mit uns YouTubern, ne, verglichen. Und teilweise ist das schon, das wollte ich erschreckend sagen, aber es ist nicht erschreckend, aber also es ist überraschend. Es ist sehr überraschend, wie viel Reichweite wir haben gegenüber diesen Medien, ja, die riesige Redaktion haben und einen mehrstufigen Prozess, in den viele Leute eingebunden sind. Ja.
Und wir machen es so
aus der Hüfte raus. Unglaublich. Ja. Also,
aber das sorgt halt für Authentizität. Das ist halt der andere Punkt. Ich meine, großartig.
Ja, aber mir ist das selber nicht geheuer. Also,
ich versuche es einfach die ganze Zeit mit der notwendigen Demo zu machen, dass ich jedem erkläre, wenn ich gefragt würde. Ich sage immer, ich sei hierfür kein Experte und dafür kein Experte, wo ich denn überhaupt Experte sei. Und dann sage ich, ich glaube, das Einzige, wo ich Experte bin, ist Aufbau eines YouTube-Kanals mit Livestreams zu militärischen und geopolitischen Themen. Da glaube ich, bin ich wirklich der deutsche Experte, ohne jeden Zweifel. Aber darüber hinaus habe ich keine Ahnung. Denn es ist so lange her, dass ich mich in einem Thema in einer Art und Weise eingearbeitet habe, dass ich mich nach Überschreiten des Berges der Ignoranz oder irgendwas nach Dunning-Kruger, dass ich weit genug gebildet war, dass ich gedacht habe, okay, hier bin ich wirklich, gehöre ich zu den besten 3%. Das war ich wahrscheinlich mal mit der japanischen Marine, als ich meine Magisterarbeit dazu geschrieben habe, denn wer beschäftigt sich schon mit der Marine? Aber das ist schon wieder.
Japaner vielleicht?
Naja, in Deutschland halt. Das ist schon wieder anderthalb Jahrzehnte her. Ich habe keine Ahnung mehr davon. Habe ich sau viel schon vergessen. Also es ist, wie es ist. Ich versuche den Leuten zu sagen, dass ich laufend Fehler mache und Dinge falsch mache und falsch interpretiere und meine Kenntnisse Grenzen haben. Und wenn irgendeiner sagt, er vertraut mir, dass er mir alles glaubt, dann sage ich immer, nicht machen. Ich mache viel zu viele Fehler, als dass ich man mir alles glauben sollte. Das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich meinem Zuschauer gegenüber ehrlich bleibe. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Und
Ja. Also ich denke, das ist das Mindeste, ne, was wir tun können. Also ja, das ist auch, also ich sehe das ja bei, oder wir können das ja bei anderen, sag mal, YouTubern sehen. Und ich denke, wir beide haben auch so ein bisschen, also keine Scheu, uns bestimmte Teile unserer Community abspenstig zu, also nicht abspenstig, also zu vergraulen, ja. Wenn wir bestimmte Themen ansprechen, von denen wir bewusst wissen, dass sie in bestimmten Teilen unserer Community, die halt uns gerne zusieht, weil sie bestimmte Themen, die wir behandeln, mag und mit uns darin übereinstimmt, in diesen anderen Themen eben vollkommen entgegengesetzt eingestellt ist.
Ja. Ich konzentriere mich weitgehend auf den Ukraine-Krieg, aber was ich da halt mache, ist, dann habe ich halt beispielsweise über Bandera gesprochen und ihn nicht verteidigt. Und das hat natürlich zu heftigen Reaktionen geführt, wenn ich ukrainische Kriegsverbrechen anspreche. Wenn ich erkläre, dass die Ukraine nach meiner Einschätzung begründet etwas gravierend falsch macht. Immer wieder gibt es dann halt Zuschauer, die der Ansicht sind, wenn man will, dass die Ukraine gewinnt, dann darf man nichts Böses ansprechen und man muss treu zur Regierung und den Entscheidungen stehen und darf nichts kritisieren oder sowas. Und in dem Moment, wo ich das tue und in dem Moment, wo ich sage, nee, ich glaube, die Russen hatten da sogar recht mit irgendetwas, bin ich gleich der Ketzer. Denn ich mache im Gegensatz zu manch anderen, sehe ich halt einen Unterschied zum Jus ad bellum und Jus in bello und Jus ad bellum. Das Recht in den Krieg hinein und das Recht im Krieg. Der Umstand, dass Russland einen illegalen Krieg begonnen hat, heißt nicht, dass ab sofort alles illegal ist. In dem Krieg gibt es dann selbstverständlich legitime Kriegshandlungen Russlands. Und dort widerspreche ich halt dann anderen Kommentatoren, teilweise auch recht Prominenten, die so tun, dass, weil es ein illegaler Krieg sei, was für mich dann keinen Sinn ergibt wieder. Aber wie gesagt, wenn man so etwas tut, dann stößt man halt Leuten auch übel auf, aber zur Integrität gehört es halt aber, auch, dass man das berichtet.
Aber ich denke, also ich bin sehr dankbar, sagen wir mal, für diejenigen Zuschauer, die eben trotz gewisser Meinungsverschiedenheiten uns die Stange halten bei den Themen, die wirklich wichtig sind. Ja, bei denen, also ich mache das eigentlich genauso. Ja, also ich lehne es auch ab, bestimmte Leute halt zu verachten, nur weil sie wirklich nicht die deckungsgleiche Meinung haben. Und ich denke, da kommt es einfach darauf an, ob es sich um absolut kapitale Dinge handelt. Ja? Also wenn jetzt, was weiß ich, jemand kann ein toller Militäranalyst sein, aber wenn sich dann herausstellt, dass er ein Kinderschänder ist oder sowas, ja, dann ist das wahrscheinlich eine Grenze, wo man sagt, okay, da ist eine gewisse Ostrakisierung vielleicht angebracht, ja. Also sagen wir mal so, wenn der sich nicht bessert und so weiter, wenn der keine Therapie macht oder sagen wir mal so, es gibt, denke ich, gewisse Grenzen.
Das Beispiel.
Ich habe jetzt einfach mal so ganz mal Beispiel rausgezogen. Mhm. Weil mir nichts Milderes eingefallen ist. Ja, also sagen wir so, ein Putin-Fan ist auch schon hart, ne?
Ich verstehe, ich kann verstehen, dass man irgendwie glaubt, also ich kann ein paar Sachen verstehen, wenn man die Welt anders sieht, aber manches irritiert mich auch sehr. Und ich folge natürlich eine Menge pro-russischen Accounts, schon allein um deren Perspektive zu bekommen. Die lesen andere Medien als ich, die nutze ich als Aggregatoren. Aber wie dort zum Teilweise mich... Das, naja, Das irritiert mich auf beiden Seiten, das Zelebrieren, das Abschlachten des Gegners beispielsweise. Ich kann dem Ukrainer nicht übel nehmen, dass er sich freut, wenn er einen russischen Soldaten sterben sieht. Aber als Außenstehender sich am Leid von Menschen zu ergötzen, an deren Tod, ist so eine Sache, die mir etwas schwerfällt. Und jetzt können die Zuschauer endlich mal auch bei mir Katzen-Content sehen. Denn ich glaube, der kleine Mann beschwert sich, weil er Essen haben will. Dann kommt er recht gerne an, wenn er.
Dann müssen wir bald aufhören, ja. Mhm. Also ich hab auch Freunde, die nicht unbedingt Putins-Fans sind, aber sagen wir mal, was man so als Russland versteht oder Russland-Fans, wobei das, ich meine, Russland ist jetzt natürlich nicht nur diese Diktatur,
ja.
Aber die letztendlich hart dafür argumentieren, was Russland zurzeit macht. Und aber ich sage trotzdem, sind meine Freunde, ja. Also es sind, ich breche da jetzt nicht die Beziehungen ab.
Man muss und nicht.
Ich weiterhin mit denen über andere Themen.
Ja.
Oder auch vielleicht über dieses Thema. Andererseits muss man sich natürlich klar werden, wir leben noch in einem Luxus, dass wir uns das leisten können. Ja? Hier herrscht noch kein Krieg. Aber wenn sich dies ändern würde, dann sind das natürlich durchaus Freundschaften, die sehr, sehr stark dann unter extremer Belastung stehen.
Ja.
Und wo ich dann eben nicht mehr garantieren könnte, dass mir diese Freundschaft wichtiger ist als zum Beispiel mein eigenes Leben, ne? Oder ja, das Leben
meiner Familie. Grundsätzlich so, ich hatte Zeit meines Lebens Freunde aus anderen politischen Lagern mit anderen Weltanschauungen. Das Entscheidende ist, man muss nicht mit allen alles diskutieren. Wenn ich einen pro-russischen Freund habe, muss ich mit dem nicht drüber reden. Das lasse ich da bewusst aus, aber man muss natürlich sagen, dass andere Ansichten auch ein Stück weit auf den Charakter schließen lassen. Das heißt, jemand, der antisemitisch ist zum Beispiel oder der ein Rassist ist oder ähnliches, der sagt natürlich was über sich aus. Der sagt über seine Werteordnung was aus, über seine Weltanschauung und damit prinzipiell auch etwas über den eigenen Charakter und der Umstand, dass er ein guter Saufkumpan ist, mit dem man gut angeln gehen kann, heißt nicht, dass das ihn ausreichend reinwäscht. Das heißt, irgendwo ziehe auch ich dann meine Grenzen und irgendwo muss natürlich jeder seine Grenzen ziehen, ab dem er sagt, das ist eine derartige Charakterverfehlung, für diese politische Position einzustehen, dass ich dort eine Grenze ziehen muss. Aber prinzipiell ist es auch hilfreich, mit Menschen befreundet zu sein, die Welt anders sehen, weil das natürlich dazu führt, dass man sich mit anderen Weltanschauungen überhaupt konfrontiert wird. Und für die eigenen Anschauungen ist es extrem wichtig, dass man sie konfrontieren lässt. Denn man will ja nicht der Idiot sein, der was völlig Falsches glaubt, weil man sich allen gegnerischen Argumenten widersetzt hat und sie nie sich ihnen ausgesetzt hat, weil man nie Kritik an den eigenen Vorstellungen gehört hat. Und daher denke ich mal, ist es auch für die eigene Reife enorm wichtig, dass man mit Andersdenkenden verkehrt und im Idealfall auch befreundet ist.
Ja, 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 darüber haben wir schon letztes Mal gesprochen, denke ich.
Wahrscheinlich.
Ja, ja, da müssen wir jetzt nicht den Kater hungern lassen deswegen.
Genau.
Und, aber ich wäre, nee, wir machen uns immer unbeliebt, wenn derjenige, der darauf hinweist, dass wir aufhören müssen, dass wir irgendwie überziehen würden oder sowas, der macht sich bei den Zuschauern unbeliebt, habe ich in den Kommentaren gelesen.
die hören uns wohl teilweise ganz gut zu, aber ich glaube, heute haben wir es schön organisiert. Wir sind bei 1,5 Stunden. Das ist Spielfilmlänge, das kann man sich schön bei einer Autofahrt oder ähnliches anhören. Und ziemlich genau die erste Hälfte, es müsste vor einer Stunde gewesen sein, also bevor die Stunde voll war, dass wir mit dem Thema Israel mehr oder weniger fertig waren. Und danach ging es dann entspannter runter. Und von daher scheint es mir ein guter Zeitpunkt zu sein, dass wir das heute beenden. Noch einmal danke an den Sponsor des heutigen Podcasts, CyberGhost VPN. Wenn Sie mit dem Link in der Beschreibung ein Abonnement abschließen, erhalten Sie 83% Rabatt, womit der Vertrag nur noch 2,03 € pro Monat kostet. Anschließend erhalten Sie noch einmal 4 Monate gratis dazu, während Ihnen zu Beginn 45 Tage Geld-Zurück-Garantie zur Verfügung stehen. So, und das war's dann für heute. Werte Westen, Ausgabe Nummer 7, glaube ich. Etwas länger wieder geworden, aber den meisten Zuschauern scheint es ja zu gefallen. Von daher freuen wir uns wenn Sie uns gute Bewertungen geben, beziehungsweise den Daumen hoch, hinterlassen Sie Kommentare, was, wie Ihnen das gefallen hat oder was Sie als nächstes Mal als Thema haben, gerne hören wollen. Vielleicht können wir ja sogar mal darauf eingehen. Und ansonsten möchte ich Sie natürlich einladen, den Kanal zu abonnieren, wo auch immer Sie es sehen. Wir sind nicht nur auf YouTube, sondern auch auf den meisten üblichen Podcast-Plattformen. Da freuen wir uns ebenfalls über ein Abo und je nachdem halt auch die Glocke, dass Sie die nächsten Podcasts nicht verpassen. Aber das ja, war's.
Genau. Ich bedanke mich auch. Was mich vielleicht noch interessieren könnte, vielleicht könnt ihr das in die Kommentare schreiben, ob ihr unsere Kanäle kennt oder ob ihr von außen kommt. Also wahrscheinlich werden die meisten unsere Kanäle kennen. Schreibt auch ruhig, ob ihr jetzt nur Thorstens Kanäle oder meine kennt. Und also mich würde mal diese Einschätzung so ein bisschen interessieren, so ein Bild zu sehen. Daraus können wir vielleicht auch so ein bisschen drauf schließen, ob wir auch über Inhalte sprechen sollen, über die wir bereits in unseren Videos gesprochen haben oder ob wir uns das sparen können.
Das ist sehr gut, ja. Und auch da geht es natürlich auch um die Frage, ob wir über Kanalinterner sprechen sollen, die, wie es so mit YouTube und so weiter abläuft. Das ist für die Leute interessant. Wenn wir hier 95% YouTube-Zuschauer haben, die uns von YouTube kennen, ist es natürlich was ganz anderes, als wenn es nur 30% sind. Dann darüber zu reden, was mit das YouTube-Geschäft angeht, wird die wenigsten interessieren. Von daher, ja, das ist ein sehr guter Ansatz.
Wir erzählen euch unsere Demonetisierungssorgen.
Genau. Aber damit lassen wir es wirklich bewenden. Von daher, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.